Wir kommen seit ungefähr Sommer 2016 zu euch und trotzdem ist Weihnachten mit euch etwas Neues für uns. Weihnachten mit euch ist etwas Neues für uns, obwohl Weihnachten für die meisten unter uns Lebenden hier in diesem Raum heute Morgen ja ein alter Hut ist. Und da muss man aufpassen, nicht nur beim Fernsehprogramm. Beim Fernsehprogramm ist das auch immer in dieser Zeit. Da werden die ganzen alten Schinken aus den Schubladen gezogen. Habt ihr auch schon gemerkt, ne? Da kommen die ewigen Wiederholungen. Du denkst, du bist in einer Endlosschleife. Wie hieß dieser eine Film noch? Der Aufwand, der durchlebt immer denselben Tag. Das denkt man immer. Das war doch genau das. Täglich grüßt das Murmeltier. Danke, genau. Das ist ein Klassiker. Den könnte man eigentlich jedes Jahr gucken, ne? Aber es gibt, wo du denkst, sag mal, war das nicht letztes Jahr genau dasselbe Fernsehprogramm? Ihr wisst, was ich meine. Obwohl dann ein paar Leute, ich weiß es zum Beispiel bei meiner Tochter, die guckt dann vielleicht die Sissy-Filme, die dann kommen vielleicht ganz gerne. Oder manche sehen dann Karl-May-Filme gerne, aber wer guckt noch drei Haselnüsse für Aschenblödel oder, ja. Alles klar. Ja, alles klar. Gut. Wow. Voll rein, ne? Aber dafür gibt's ja für die New Generation, wir haben ja auch Kinder, die Erwachsene, also sind die Streaming-Dienste, da kannst du dir dein Programm ja dann selber auch erstellen. Aber was ich sagen will damit, wir müssen aufpassen, dass Weihnachten nicht zu einer Routine wird und wir das einfach abarbeiten. Und wir haben letztens einen Bericht gehört von einem Kirchenlied und Worship, also Kirchenanbetungsmusik-Historiker, der das erforscht hat. Und es gab eine Zeit, wo dann es zuerst immer, wo Jesus im Zentrum war und das Evangelium und selbst in den Kirchenlied, ich rede jetzt nicht von dem ganzen Weihnachtsgeschäft und dem Trubel, sondern ich rede von der Church of God, von der Gemeinde Jesu, von der Kirche der Gläubigen, Christen, dass die Lieder sich entwickelt haben. Zuerst war es immer, oh Jesus, wir beten dich an und Jesus ist geboren und er kam für die Sünden der Welt zu sterben. Und irgendwann war es dann, die Glocken nie klingen, ihr versteht. Die sie entwickelt, nur noch Äußerlichkeiten. Ne? Versteht ihr, alles drumherum? Und so soll das nicht sein. Und heute soll es nicht um Wiederholung gehen. Und die Gefahr ist, dass dann Prediger gerne immer wieder über Lukas 2 predigen. Und es begab sich zu der Zeit, werde ich heute Morgen nicht tun. Halleluja. Wir müssen Weihnachten mal von einer ganz anderen Seite, von einer ganz anderen Perspektive angehen und das wollen wir heute Morgen tun. Einmal von meinem Einstieg sicherlich auch, aber auch von, ich gehe nur mit zwei kurzen Versen gleich in diesen Text rein, aber zuerst möchte ich euch einen Einstieg geben, wo ihr denkt, wo soll das hinführen? Jetzt stell dir vor, du bist auf der Straße unterwegs, du bist vielleicht Weihnachtseinkäufer am Machen, dein Partner ist vielleicht dabei und eine wildfremde Person kommt zu dir und sagt, hallo Vater. Oh. Oder wenn du eine Frau bist, hallo Mama. Und dein Partner guckt dich an, musst du mir irgendetwas beichten? Wäre eine merkwürdige Erfahrung, stimmt das nicht? Wenn irgendjemand Wildfremdes dich ansprechen würde, hallo Papa oder hallo Mama. Wäre äußerst obskur, oder? Eine echt verrückte Vorstellung und was das für einen Stress noch vor Weihnachten auslösen könnte in der Familie. Ne? Total heftig. Und jetzt seid ihr gespannt, wo ich damit hin will, ne? Oder? Wartet's ab. Ich will noch mal ganz kurz beten, damit uns Gott wirklich Augen, Ohren, unser Herz öffnet, damit wir diese Dinge wirklich verstehen. Herr, ja, manche von uns haben diese Weihnachtsbotschaft vielleicht noch nie wirklich richtig verstanden. Für manche ist es abgenudelt unter uns. Und wir bitten dich, lieber Vater im Himmel, dass du es möglich machst, durch deinen Heiligen Geist heute Morgen, dass du dieses Wunder für uns möglich machst, für jeden, der heute Morgen hier ist, das entweder zum ersten Mal so richtig zu begreifen oder ganz neu und ganz tief zu begreifen, was Weihnachten im ursprünglichen Sinne eigentlich bedeutet. Und dazu braucht es nicht kluge Köpfe, sondern Offenbarung vom Himmel. Und darum bitten wir, dass du den Geist der Offenbarung unter uns gibst, dass du den Vorhang von unseren Gedanken wegnimmst, von unserem Kopf, dass du unsere Gedanken erleuchtest. Das Licht in unser Herz kommt, das Licht in unseren Kopf, in unsere Gedanken kommt. Wir sind so zugetextet und zugemüllt in diesen Tagen und wir werfen all diesen Müll jetzt weg und bitten dich, dass etwas Frisches, etwas Gutes, denn das Evangelium ist eine gute Nachricht, die beste der Welt, dass das jetzt unsere Persönlichkeit durchdringt und erfasst. Das erbitten wir im Namen deines Sohnes Jesus, Vater. Amen. Amen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder ein Handy oder ihr könnt das ranwerfen, ich möchte zwei Verse mit euch lesen. Beide sind geschrieben von dem Jünger Johannes, von dem Apostel Johannes, der Jesus am nächsten war, der die tiefste Beziehung der Jünger zu Jesus hatte. Der Einstieg ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1 und da ein Stück von Vers 11 und ein Stück von, oder Vers 11 und den Anfang von Vers 12. Da ist jetzt von Jesus die Rede. Er, Jesus, kam in das Seine, in sein Eigentum, nämlich zu dem Volk der Juden. Er ist der König der Juden. Er kam auf diese Erde, er ist ja der Schöpfer. Aber die Seinen, das Volk Israel und die Menschen, seine Geschöpfe, nahmen ihn nicht auf. Allen denen aber, die ihn aufnahmen, schenkte er Vollmacht. Im Griechischen, das Neue Testament ist im Griechischen geschrieben, Exousia, also Autorität oder Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Der erste Text, den wir uns angeguckt haben von Johannes, spricht davon, von Kind Gottes zu sein oder Kind Gottes zu werden, wenn Jesus uns die Vollmacht gibt, Kind Gottes zu werden. Sonst kann man es nicht sein. Es kann nur Jesus in seiner Vollmacht uns schenken. Der zweite Text ist aus dem ersten Johannesbrief, ziemlich weit hinten dann in der Bibel, kurz vor der Offenbarung. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, der Vers 1. Und da schreibt der Apostel Johannes, seht, also guckt genau hin, guckt jetzt da drauf, seht mal hin. Welche Liebe hat uns der Vater geschenkt, Gott der Vater, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch wirklich. Amen. Ganz wichtig, diese Texte des Apostel Johannes sind nicht einfach so geschrieben. Wir müssen immer wissen, Briefe haben ja Adressaten. Wenn du eine Post bekommst, ob es eine E-Mail ist oder per Schneckenpost, du musst rausgehen, Briefkasten, da steht ja der Absender drauf, wer den Brief geschrieben hat. Und dann ist eine Absicht dahinter und wenn er an dich geschrieben ist und immer ist eine Absicht dahinter. Aber der Punkt ist, ihr Lieben, Johannes adressiert diesen Brief oder sein Evangelium an Christen. Es ist an Christen geschrieben. Menschen, die schon Kinder Gottes sind. Das ist sehr wichtig. Er ist nicht an alle geschrieben, aber übersetzt für alle anderen eben auch, weil es gibt eine moderne Auffassung, die letzten Jahre sehr populär geworden ist. Sie kommt aus der esoterischen Szene, aus Geheimlogen und Geheimbünden, die sich immer mehr verbreitet bis in Kirchen hinein, die besagt, und das entsteht nicht in der Bibel, und wir müssen aufpassen, weil es totale Verfälschung der biblischen Botschaft ist, die besagt, wir sind doch alle Kinder Gottes. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Alle Menschen sind doch gut. Wenn Gott unser Vater ist, dann ist doch logisch, dann sind wir doch alle Brüder. Hört sich irgendwie gut an, ne? Aber nicht alles, was sich gut anhört, ist die Wahrheit. So wie nicht irgendjemand zu dir kommen kann und dich einfach Vater nennen kann oder dich einfach Mutter nennen kann, ohne dass es einen Bezug zur Realität gibt. Stimmt's? Mutter oder Vater kann dich nur jemand nennen, der dein Kind ist. Stimmt das? Und so beruht diese Lehre auf folgenden Annahmen. Wir müssen aufpassen, wir müssen diese Irrlehre gerade zu Weihnachten mal richtig entlarven und uns ganz neu freuen, dass Gott uns dazu einlädt. Ja, ich will euer Vater sein. Ja, ihr sollt meine Kinder sein, aber das wird uns geschenkt. Das können wir uns nicht erarbeiten. etwas sehr Wichtiges. Und diese Ehelehre besagt Folgendes. Ja, das Problem war ja gewesen, die Menschen zur Zeit des alten Bundes, als Jesus dann auftrat in dieser Zwischenzeit und damit der neue Bund anbrach, die hätten ja gar keine Ahnung gehabt. Die hätten Gott nur so verstanden, ähnlich wie die Moslems, eben auch die Juden, dass Gott so allmächtig und so ein ferner Gott ist. Er ist so weit weg und ihm darf man nur mit Ehrfurcht begegnen. Und Jesus tritt dann auf und er bringt ganz neue Offenbarungen, ganz neue Gedanken, dass eben Gott nicht nur mit Ehrfurcht und majestätisch angesprochen werden muss, sondern Jesus bringt diesen neuen Gedanken, er lehrt das ja auch im Gebet, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, lehrt er ja. Ja, dass alle Menschen einfach zu Gott Vater sagen können, weil er es denn ja auch wäre. Das wird behauptet. Und nach dieser Auffassung hat Jesus einfach bloß eine völlig neue Idee gebracht. Jesus, ein neuer Ideenbringer auf dieser Erde, eine neue Idee von Gott hat er gebracht. Er ist nicht mehr, Gott ist nicht der Distanzierte, der Majestätische, sondern er ist dein Vater, er ist dein Papa. Einfach so. Und alle Menschen sind Brüder und Gott ist der Vater aller. Und wenn du die Bibel sehr genau liest, dann findest du diese Aussagen an keiner Stelle der Bibel. Und an dieser Stelle muss man die Bibel kennen und sie auch richtig verstehen. Und es ist lebenswichtig. Weil wenn man Dinge falsch versteht, dann könnte man falsch abbiegen, in eine falsche Richtung kommen. Wenn du Navi hast, es sagt dir, fahr rechts und du verstehst aber links, dann kommst du in eine falsche Richtung, stimmt's? Es ist richtig, dass man an der richtigen Stelle richtig abbiegt, ihr Lieben. Deshalb sagt die Bibel, nein, nicht alle Menschen sind Gottes Kinder, sondern nur die, die Gott dazu macht, die er dazu ruft und ihnen das dann schenkt. Man kann es nicht erarbeiten. Aber sie sagt ganz klar, alle Menschen sind Gottes Geschöpfe und sogar höher anzusiedeln als die Tiere. Sie sind nicht nur Gottes Geschöpfe, sie sind die Krone der Schöpfung. Also geadelt. Wir sind schon geadelt. Jeder Mensch ist schon geadelt in dieser Schöpfung, weil Gott dazu sagt, ihr seid die Krone der Schöpfung. Was die Bibel aber auch ganz klar vermittelt, ist, dass Gott grundlegend an jedem Menschen interessiert ist. Und dass er für jeden Menschen tatsächlich gute Gedanken hat, dass er gute Pläne und Absichten hat, und nicht wie wir so denken, ja, der will uns nur einengen, die Gebote, und der gönnt uns gar nicht. Nein, die Bibel sagt ganz im Gegenteil, die Gebote sollen uns schützen. Wir können es nämlich völlig falsch verstehen, ich darf ja gar nichts. Aber wenn du das mal von einer anderen Perspektive siehst, dass Gott sagt, ich möchte ja, dass du nicht belogen wirst und dadurch verletzt wird, dass du bestohlen wirst und dein Eigentum geklaut wird, dass deine Ehe gebrochen wird und du schwer verletzt wirst in deiner Seele. Und versteht ihr? Dass man kann das völlig nur als Druck und Gitter und Mauern und ich bin im Gefängnis. Oder Gott schützt mich. Wenn ich jetzt an Weihnachten denke, wenn es kälter wäre mit Schnee, dann könnte man doch, wenn man einen Kamin hat, wir haben so einen Kachelofen. Und dann kannst du schön das anziehen. Da würde man schwedische Sauna machen. Bei diesem Wetter. Aber es ist schön, sag ich mal, wenn es kalt wäre, dass das Feuer brennt. Aber wo? Im Kamin oder im Kachelofen und nicht, wenn plötzlich dein Bettvorleger oder dein Eisbärenfelder brennt oder so. Ihr versteht. Es muss an der richtigen Stelle brennen. Und deshalb sind die Dinge so wichtig, dass wir diese Dinge auch richtig verstehen und richtig einordnen. Und wir sind in Gottes Augen wertgeachtet. Er hat gute Absichten mit unserem Leben. Und trotzdem sind nach der biblischen Aussage nicht alle Menschen Gottes Kinder. Das heißt, nicht alle Menschen haben deshalb das Recht und die Erlaubnis, Gott ihren Vater zu nennen. Und deshalb denkst du vielleicht, ach, jetzt verstehe ich, warum meine Gebete vielleicht gar nicht gehört werden. Er ist ja noch gar nicht mein Vater. Ich bin ja noch gar nicht sein Kind. Ja, könnte daran liegen. Könnte daran liegen. Es wäre eine Möglichkeit. Selbst im Islam, wenn man sich mit Mohammedanern unterhält, ja, findest du da irgendwo in den Schriften, ja, nur die Gebete eines Gerechten werden erhört. Und wenn du dann in die Bibel guckst und auch bei unter Christen, ja, wer ist denn gerecht? Und die Bibel, was sagt die Bibel? Kein Mensch ist gerecht. Wir haben alle die Herrlichkeit Gottes verloren, stimmt's? Die Bibel macht dann aber Folgendes. Wenn man das annimmt, was Jesus für uns getan hat, dann wird seine Gerechtigkeit uns angerechnet. Und deshalb sollen wir in seinem Namen beten. Das ist wie wenn du mit der Kontokarte eines anderen einkaufen gehst. Wow, was für ein Gedanke zu Weihnachten. Wäre cool, oder? Von so einem Millionär oder so, gib dir seine Karte, kannst damit einkaufen gehen. Hey, coole Idee. Und was Jesus damit macht, wenn du ihn annimmst, wenn du Jesus annimmst, dann wird Gott dein Vater und du kriegst sozusagen die Kontokarte des Himmels für geistliche, himmlische Reichtümer übergeben. Das ist wirklich wahr. Nur, es werden dann nur die Gebete erhört, die auch im Willen Gottes sind, weil er würde vielleicht wissen, wenn du dann den Ferrari kriegen würdest, der wird dir nicht gut, du würdest dich totfahren, in 3 Wochen wärst du tot, will Gott ja gar nicht. Deshalb kriegen wir manche Dinge nicht. Halleluja. Ihr versteht. Er gibt uns nur das, was wirklich dann mit langfristiger Perspektive oder ökologisch gesehen würden Leute sagen, er gibt uns nur das, was nachhaltig gut für uns ist. Wow. Das ist doch mal cool. Ihr Lieben, wir haben alle Menschen, das sagt die Bibel ganz klar im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23, alle Menschen haben gesündigt, ohne Ausnahme. Alle haben wir die Herrlichkeit Gottes verloren. Das heißt, alle sind aus diesem Garten Eden, Garten der Freude übrigens, überleg mal, was Gott geplant hatte. Paradiesische Zustände, Garten der Freude. Da könnt ihr sehen, was Gott eigentlich mit uns vorhatte. Wir haben uns betrügen lassen und wir sind alle abgefallen. Und wir haben diese Gotteskindschaft verloren. Und die gute Nachricht zu Weihnachten ist, Jesus will uns die verlorene Kindschaft Gottes zurückbringen. Er will uns das wieder schenken. Wir können es nicht erarbeiten. Er will uns wieder zu Gottes Kindern machen. Und dann haben wir das Recht und die Autorität, Gott, den Allmächtigen, ganz persönlich mit mein lieber Vater ansprechen zu dürfen. Das ist eine Botschaft zu Weihnachten. Das müssen wir mal ganz neu und ganz tief begreifen, was Weihnachten eigentlich in der geistlichen Welt für Bedeutung für unser Leben hat. Das ist außergewöhnlich, ihr Lieben. Vielleicht sagst du, was habe ich mit dieser alten Geschichte mit Adam und Eva zu tun? Dass sie so einen Unsinn gemacht hätte, Gott hätte mich mal im Garten Eden sein lassen sein sollen. Mit meiner Freundin und mit meiner Frau, ich hätte schon alles geregelt. Meinst du? Die Bibel sagt, alle haben gesündigt. Ich glaube, wir hätten alle versagt. Die Ostgoten, die Westgoten, die Preußen, die Schwaben, die Bayern, die Franken, völlig egal. Jemand hat mal gesagt, alle hätten gesündigt. Alle hätten von dem Apfel gegessen, nur die Chinesen nicht. Die Chinesen nicht, die hätten es nicht gemacht. Wisst ihr, was die gemacht hätten? Die hätten die Schlange gekillt, gegrillt und gegessen. Nicht den Apfel. Schade, ne? Warum waren keine Chinesen die ersten Menschen? Ist das schade. Okay. Je mehr Menschen den christlichen Glauben kennenlernen, desto mehr erkennen sie, das ging mir auch so, wie meine eigene Natur eigentlich ist. Dass ich gemerkt habe, eigentlich bin ich fähig zu vielen bösen Dingen. Mein Opa hat immer gesagt, jeder Mensch ist zu allem fähig. Und mittlerweile, früher habe ich immer als Kind gedacht, was redet denn Opa? Und mittlerweile, ja, da wächst der Verstand und die Haare weichen. Ich sage, mein Opa hat gar nicht mal so schlechte Dinge gesagt, die gar nicht mal so verkehrt sind. Jeder Mensch ist zu allem fähig. Wenn nur manchmal die Umstände so wären, dann könnte jeder Mensch zu allem fähig sein. Ich würde den Satz mittlerweile bejahen. Und dass Gott uns oder dass wir vor manchem bewahrt sind, ist nur, weil Gott seine Hand schützend über uns gehalten hat. Stimmt's? Lasst ihn mal seine Hand abziehen. Dann garantiere ich für keinen von uns. Auch nicht für mich selbst. Dann kann keiner für sich und sein Leben garantieren. Weil in uns allen ist etwas Rebellisches. Nimm es doch bei den Kindern in der Kindererziehung. Musst du Kindern beibringen, etwas Gutes zu tun oder musst du ihnen beibringen, etwas Böses zu tun? Was machen sie von ganz alleine? Wer hat Kinder unter euch? Darf ich mal sehen? Was muss man ihnen beibringen? Das Richtige, stimmt's? Das Gute zu tun. Weil das Böse machen sie automatisch. Es ist in jedem Menschen drin. Das ist einfach wirklich wahr. Und deshalb ist dieses ganze Humanismusgequatsche der Mensch ist von seinem Wesen her gut, nur wenn seine Umstände schlecht sind, dann wird er auch schlecht. Das ist nicht wahr. Es gibt Menschen, das haben wir Forschungen darüber angestellt, dass Menschen in den besten Umständen groß geworden sind. Ihr Leben kam in völlig negative Bahnen, weil diese Veranlagung im Bösen, versteht ihr? Andere Menschen sind in den schlimmsten Verhältnissen aufgewachsen und sie waren ganz anders. Das ist verrückt, versteht ihr? Also diese Thesen des Humanismus sind so in der Realität nicht zu bestätigen. Das heißt, wir sind Sünder, wir haben ein Problem. Da können wir nicht einfach hingehen, wie diese fremde Person da zu dir in deinen Weihnachtseinkäufen, hallo Mama, hallo Papa. Du denkst, bist bekloppt? Wer ist diese fremde Person? Was will die? Du hast gar kein Recht, mich Vater oder Mutter zu nennen, weil du bist nicht mein Kind. Und so können wir nicht einfach hingehen, na Papa, na Daddy, alles klar? Rück mal ein bisschen Segen rüber jetzt zu Weihnachten. Komm, wo sind denn die Geschenke? Ihr Lieben, nach der Bibel brauchen wir die Vollmacht. Wir brauchen eine Eintrittstür. Wir brauchen jemanden, der uns zu Gottes Kind macht. Und nach der Bibel ist das nur Jesus. Wir kommen nur zu Gott durch Jesus. Deshalb ist diese Weihnachtsbotschaft so außergewöhnlich. Meine Tochter hat sich letztens aufgeregt. Sie ist Heilerziehungspflegerin im Kindergarten. Und sagt, sie kriegt es teilweise von Eltern mit. Sie ist unsere jüngste von 3 Kindern, aber mittlerweile ist sie auch 24. Und wie sie sich aufgeregt hat, sie sagt, die Leute glauben lieber diese dummen Märchen von einem dicken Mann im roten Gewand, der nicht durch den Schornstein passt und mit dem Schlitten rumfliegt. Ja, oder mit Red Nose Rudolph, das Rentier. Ja, die Leute wollen alles Mögliche glauben, sie sind nicht bereit, diese wunderbare Rettungsbotschaft zu hören, weil sie vielleicht nicht begriffen haben, dass sie verloren sind ohne diesen Jesus. Weil normalerweise, ich weiß nicht, ob ihr Menschen, 2018 gesehen habt, da wurde nochmal von dieser Rettungsaktion in Asien berichtet, wo die Kinder, diese Teenie-Jungen-Mannschaft, ihr wisst doch, die 11 Kinder, wo die in der Höhle eingeschlossen waren. Normalerweise freut sich doch jeder, wenn er gerettet wird, stimmt's? Aber wenn man nicht begreift, dass man einen Retter braucht, wenn man gar nicht begriffen hat, dass man verloren ist, dann kann man sich über Weihnachten nicht freuen. Wenn man aber begriffen hat, ich bin wie diese Teenie-Mannschaft, ich bin völlig verloren, ich komme hier nicht raus. Ich bin in der Finsternis. Ich werde umkommen und ich werde in alle Ewigkeit von Gott getrennt sein. Und dann kommt aber jemand, holt dich aus der Höhle raus. Habt ihr die Bilder noch mal gesehen, wie die sich gefreut haben? Und dabei ist ja auch einer gestorben bei der Rettungsaktion. Ich glaube, Navy Seal Taucher, ein absoluter Profi, das sind die besten von alles, die absolute Eliteeinheit. Wahrscheinlich hat er sich da in so einem Kevlar-Kabel, das kannst du da mit dem Messer nicht durchtrennen, wenn du dich verfängst da unter Wasser in diesen Höhlengängen, die mit Wasser geflutet sind. Und dann, die haben ja so ein riesiges Messer sonst dabei, aber diese Kevlar-Verstärkenkabel kannst du, die Seile kannst du nicht durchtrennen. Wahrscheinlich ist er dabei ertrunken und das ist ein gutes Bild auf unseren Erlöser. Er hat uns erlöst und es hat ihn selbst bei der Rettungsaktion das Leben gekostet. Jesus wurde nur geboren, um uns zu retten, um unsere Sünden am Kreuz dann wegzutragen. Er wurde geboren, um sterben zu können, weil Gott ist ja eigentlich unsterblich. Deshalb wurde Gott Mensch, wurde eins wie seiner Geschöpfe, um sterben zu können. Das ist wirklich der absolute Hammer, ihr Lieben. Wir müssen begreifen, dass wir ohne Jesus wirklich verloren sind. Und wir müssen begreifen, Weihnachten, diese gute Nachricht ist, Gott sucht nach uns. Er hat sich aufgemacht. Er hat gesagt, ich will das Verlorene suchen. Und genau deshalb besucht er uns zu Weihnachten. Das ist ein Besuch, weil er nach uns sucht. Er kommt nicht einfach nur so vorbei, na, alles klar. Hat ein paar Geschenke mitgebracht. Nein, er weiß, dass wir gerettet werden müssen. Deshalb kann man Gott nicht mehr anklagen. Der sitzt da im Himmel, guckt sich all das Leid der Erde an. Er hat schon gehandelt vor 2000 Jahren. Und drängt dran, die Zeitrechnung, sie ist nicht genannt. Nach Buddha, nach Adolf, dem hier, nach Cäsar oder irgendeinem. Die Zeitrechnung ist nicht nach Mohammed genannt. Nicht nach irgendeiner hinduistischen Gottheit. Die Zeitrechnung ist von vor Christus. oder von nach Christus bis heute. Und das gilt nicht nur global, das gilt auch lokal und ganz persönlich. Es gibt eine Zeitrechnung in unserem Leben, bevor Christus in unser Leben kommt und nachdem er in unser Leben gekommen ist. Weil vorher sind wir verloren und wir haben gar kein Recht, Gott Vater zu nennen. Und dann kommt Jesus in unser Leben. Wir begreifen es, der ist für uns gekommen, weil er uns lieb hat. Und er öffnet uns die Tür, weil Jesus sagt, ich bin die Tür. Er sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin der Weg dahin. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir das begreifen, dann nur er schließt diese Türe auf. Nur er bringt uns nahe zum Vater. Und Gott hat ein schweres Opfer gebracht, ihr Lieben. Gott sucht nach uns. Er kam in diese gefallene Schöpfung. Und ich habe mir irgendwann, ich weiß nicht, wann es war, irgendwo, damals gab es noch diese Predigtkassetten, heute ist das ja alles MP3 online. Ich habe irgendwo eine Predigtkassette gesehen, ich weiß gar nicht, wer da gepredigt hat, aber ich fand den Titel so cool, der heruntergekommene Gott. Der vielleicht auch mal, ne, hört sich ziemlich abgefahren an, ne? Der heruntergekommene Gott. Aber das stimmt wirklich. Überleg dir mal nicht nur das Kreuz, dann diese ganzen Leiden, sondern was es schon für einen Abstieg für Gott, den Schöpfer, ist, sich auf die Ebene seiner Geschöpfe zu begeben. Versteht, wenn schon ein König ein Bettler wird oder ein Milliardär, gibt alles auf und wird ein einfacher Arbeiter bei Thyssen oder irgendwo. Versteht ihr, das sind ja alles nur Bilder und Gleichnisse, um zu zeigen, was Gott hier geleistet hat, was er hier gemacht hat zu Weihnachten. Gott wird in Jesus Mensch. Er legt seine Göttlichkeit ab. Und dann kommt er und erlebt diese Demütigung hautnah mit. Der Schöpfer lebt mitten unter uns. Das ist so ein schweres Opfer. Er taucht in diese vergiftete, in diese toxische Erdatmosphäre ein. Und damit meine ich nicht nur ökologisch vergiftet, sondern warum ist diese Erde auch von der Außenwelt verschmutzt? Weil der Mensch Innenwelt verschmutzt ist. Und das, was in unserem Herzen, in unserer Seele ist, das bringen wir nach außen. Alle Erfindungen, die gemacht worden sind in der Wissenschaft, sind nie nur zum Guten genutzt worden. Warum? Weil der Mensch gefallen ist in seinem Herzen. Und jede gute Erfindung wurde immer wieder zum Bösen missbraucht. Stimmt's? Das ist unfassbar. Deshalb ist die Erde so kaputt, weil der Mensch gottlos ist, von Gott entfernt ist. Und Jesus bringt uns wieder nahe zu Gott. Er macht dieses kaputte Verhältnis wieder, er bringt es in Ordnung. Deshalb auch dieser interessante Begriff Versöhnung. Es ist noch intensiver als Vergebung. Bei Vergebung wird dir die Schuld erlassen. Aber der Sohn, er versöhnt dich mit dem Vater. Versteht ihr? Wenn wir das begreifen, nur durch den Sohn habe ich Zugang zu Gott, dem Vater. Er versöhnt mich mit dem Vater. Wow, was für eine Botschaft. Das muss uns packen, ihr Lieben, zu Weihnachten. Wenn es uns noch nie gepackt hat, dann muss es uns heute Morgen packen. Es wird Zeit, dass uns die Weihnachtsbotschaft, der Kern dieser Botschaft, wirklich packt, ihr Lieben. Wenn du Kind Gottes sein willst, wenn du Gott Vater nennen willst, dann kommst du an Jesus Christus auf keinen Fall vorbei. Das ist da irgendwie nicht nur ja eine nette Geschichte, sondern das ist an dieser Stelle ist der Durchbruch zu Gott. Da ist der Durchbruch. Und ich möchte euch eine Begebenheit erzählen. Ich finde das immer so toll, dass es manchmal Berichte gibt, da kriegst du Gänsehaut. Die sind dann so ähnlich wie Gleichnisse, die Jesus zu seiner Zeit erzählt hat. Und wir verstehen diese Geschichten, diese modernen, heute dann besser, wenn sie passiert sind. Und es veranschaulicht uns, was Jesus für uns getan hat. Ich weiß nicht, ob ihr diese Sache kennt, diesen Bericht. Ich habe davon vor einigen Jahren gehört, fand das so faszinierend, als ich davon gehört habe. Es war ein ziemlich reicher Mann und sein Sohn und beide waren Kunstsammler. Sie hatten eine riesige Gemäldesammlung und sie hatten richtig gute Meisterwerke, Rubens und Picasso und was weiß ich alles für Teile in ihrer Sammlung. Und Vater und Sohn haben sich sehr gut verstanden. Und es war damals zu der Zeit, als die USA in den Krieg, in diesen Konflikt mit Vietnam kam. Und der Sohn hatte eine gute Offiziersausbildung und er wurde dann eingezogen vom US-Militär. Er musste nach Vietnam. Und ja, das war für den Vater nicht leicht, seinen Sohn ziehen zu lassen. Er hatte das versucht von seiner einflussreichen Position, dass sein Sohn da vielleicht gar nicht hin muss. Aber sein Sohn wollte dahin. Also konnte er das nicht verhindern. Und ungefähr 6 Wochen sowas später bekommt er Nachrichten von der Front, dass sein Sohn gefallen ist. Und zwar bei einem Einsatz, wo er Kollegen noch gerettet hat. Er hat sein Leben gegeben, um Kollegen noch zu retten. Und der Vater trauert, er ist erschüttert, dass sein Sohn umgekommen ist. Er hätte ihn so gerne abgehalten, davon in den Vietnamkrieg zu gehen. Und dann kurz vor Weihnachten klingelt es an seiner Tür. Und er macht auf und es steht ein junger Mann, der sich outet, dass er ein Kriegskamerad seines verstorbenen Sohnes ist. Und dieser junge Mann hat ein riesiges Paket dabei eingepackt. Sagt, darf ich mich mit Ihnen unterhalten, weil Ihr Sohn hat mir das Leben gerettet. Und der Vater lässt ihn rein. Und sie unterhalten sich und er erzählt nochmal die letzten Stunden, wie er sie erlebt hat mit dem Sohn dieses reichen Vaters. Er sagt, der brachte mich in Sicherheit und die Kugeln, die flogen uns nur so um die Ohren und dann traf eine Kugel mitten in sein Herz bei dem Einsatz, wo er mich gerettet hat. Ich habe ihm mein Leben zu verdanken. Und jetzt kommt der Hammer, ihr Lieben. Und er sagt, ich bin genau wie Sie und Ihr Sohn an Kunst interessiert. Ich bin vielleicht nicht so begabt, aber ich habe ein Porträt Ihres Sohnes gemalt, als er noch gelebt hat. Und er packt dieses Bild aus und der Vater ist erschüttert. Und er ist ja wirklich ein Kunstkenner. Er sieht dieses Bild. Er sagt, Sie sind nicht begabt. Sie haben das Bild meines Sohnes exzellent eingefangen. Es ist so wahr, mein Sohn. Das ist wunderbar, wie Sie dieses Porträt gemalt haben. Und dieser Soldat sagt, ich würde Ihnen gerne dieses Bild überreichen. Der Vater ist geschockt, also positiv. Sie würden, und er will schon seine Börse holen oder Kreditkarte. Ich werde Ihnen sehr viel Geld für dieses Bild geben. Nein, sagt er, ich werde nicht einen Cent annehmen. Nicht einen Cent, weil Ihr Sohn hat mein Leben gerettet. Das ist mit Geld nicht aufzuwiegen. Ich werde Ihnen dieses Bild schenken. Und der Vater ist sehr angerührt und dieses Bild bekommt einen Ehrenplatz im großen, riesigen Wohnzimmer. Genau zentral wird es aufgehängt und jedem Besucher und jedem Künstler, er zeigt allen dieses Porträt seines Sohnes. Und wie das dann so ist, der Vater, ja, er ist sehr, sehr traurig darüber, dass sein Sohn tot ist. Er lebt nicht mehr lange. Er stirbt auch. Er stirbt über Sorge und Gram, dass er diesen Sohn verloren hat. Und die Kunstwelt hört davon. Oh, dieser berühmte Sammler und sein Sohn sind tot. Das heißt, es wird demnächst eine Auktion geben. Und alle sind ganz heiß. Und alle warten darauf, dass eine Auktion kommt. Und irgendwann steht es dann in den Nachrichten, in den Gazetten. Jetzt ist eine Auktion. Und diese ganzen Klassiker dieses Sammlers werden veräußert. Und alles, was Rang und Namen hat, macht sich auf zu dieser Auktion, weil sie wissen, da kann man wirklich die besten Dinge für Kunstsammler ergattern. Auf jeden Fall. Und da müssen wir dabei sein und da müssen wir mitbieten. Ja, und dann läuft das folgendermaßen ab. Und der Auktionator eröffnet diese Auktion. Und als erstes kommt ein unbekannter Maler und der Name wird aufgeführt. Es war ja dieser Soldat, der den Sohn gezeichnet hat. Als erstes wird das Bild von dem Sohn versteigert. Und keiner kennt, hast du von dem Namen gehört, keiner kennt diesen jungen Soldaten, der dieses Porträt des Sohns gemalt hat. Habe ich noch nie von gehört. Und das Bild wird da gezeigt. Alle gucken sich an, zucken mit den Achseln. Und keiner bietet etwas. Keiner bietet etwas. Und dann gibt es Zwischenrufe langsam. Die Leute werden ungeduldig. Komm, mach mal das unbekannte Ding da weg. Rück mal die richtigen Dinge jetzt hier in den Mittelpunkt. Wir wollen die Klassiker sehen. Wir wollen um die ganz tollen Bilder hier feilschen miteinander. Und will keiner bieten. Und dann meldet sich der Hausmeister und Gärtner. dieses reichen Mannes, und der den Sohn auch gut kannte, sagte, ich biete $50. Er war arm, er hatte nicht so viel Geld. Und der Auktionator fragt in die Runde, bietet einer mehr, einer 100? Bietet keiner mit, keiner kennt diesen Maler. Okay, Zuschlag geht an den Gärtner, er kriegt es mit, sie können sich das abholen. So, und jetzt reiben die anderen sich die Hände, so, jetzt kriegen wir endlich die tollen Bilder zu sehen und vielleicht kann der ein oder andere hier richtig ein tolles Geschäft machen. Und auf einmal klopft der Auktionator mehrfach mit dem Hammer, sagt so, die Auktion ist geschlossen. Hä? Die Leute sind total geschockt. Wie, die Auktion ist geschlossen? Wie geht das denn? Ja, erklärt sich der Auktionator, das war Bedingung. Es stand im Testament dieses reichen Mannes, dieses Kunstsammlers. Er sagte, die Bedingung ist, dass dieses Bild des Sohnes als erstes versteigert werden muss. Und wer das Bild des Sohnes ersteigert, bekommt alle anderen Bilder dazu. Oh, das ist so krass, ihr Lieben. Das ist so krass. Du bekommst alle Bilder dazu. Und das geht durch und durch. Die Leute sind sowas von geschockt. Er sagt, ich kann es nicht ändern. Es ist testamentarisch festgelegt. Und das muss man begreifen, was hier ausgesagt wird, was diese Geschichte uns sagen will, weil das ist Bibel pur, ihr Lieben. Denn die Bibel sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Und die Bibel sagt, denn alle sollen den Sohn ehren, wie sie auch den Vater ehren. Denn wer den Sohn ehrt, der ehrt auch den Vater. Und wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht. Versteht ihr? Die Bibel sagt, er ist der Weg zu Gott. Nur durch ihn kommen wir zu Gott. Weihnachten bedeutet, wir sind Gott nicht egal, du bist Gott nicht egal. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Er bringt dich nach Hause. Er gibt dir die Autorität, Gott Vater nennen zu dürfen. Was für eine Rettungsaktion. Lass uns die Augen schließen. Ich möchte mit uns beten. Wow, Herr, wir sind begeistert von dem, was du für uns gemacht hast. Das hat keiner von uns verdient. Ich habe eben irgendwo im Raum gelesen, überrascht von Gott oder so. Ja, du überraschst uns wirklich. Weil du willst mit uns zu tun haben, obwohl wir gesündigt haben. Obwohl wir weggegangen sind, wir sind dir nicht egal. Du hättest das gar nicht nötig, aber du bist der, der der Höchste ist und du machst dich klein. Du bist der Boss und du gehst uns hinterher. So ein Beispiel von Demut gibt es auf der ganzen Welt nicht noch einmal. Boah, Herr, das erschüttert uns ins Mark und im Bein, Herr, das geht uns durch und durch. Und ich möchte dich heute Morgen im Auftrag Gottes fragen. Gott ruft dich, er hat Verlangen nach dir. Er möchte, dass du deine Kindschaft erneuerst, er möchte, dass du die Autorität hast, sein Kind zu sein. Wenn du das noch nie gemacht hast, wir schließen alle die Augen. Sag jetzt, Vater, ich möchte dein Kind sein. Jesus, vergib mir meine Sünden. Heb einfach deine Hand. Und wenn du die Erfahrung ganz neu machen willst, wenn es dich neu berührt hat, heb einfach kurz deine Hand. Wir halten alle die Augen geschlossen. Danke, ich habe die Hand gesehen. Danke, ich habe die Hand gesehen. Danke, danke, danke. Lass uns mal alle aufstehen. Deshalb, weil für einige es ganz wichtig war, möchte ich, dass wir zusammen jetzt ein Gebet laut sprechen. Ich mache das sehr selten in meinen Gottesdiensten. Aber ich glaube, heute, ein Tag vor Heiligabend, ist so ein Moment. Es gibt wenige solcher Momente im Leben, aber das ist ein ganz heiliger Moment. Der ist ganz wichtig. Weil ich glaube, dass es einige unter uns gibt, die werden zum ersten Mal richtig Weihnachten feiern. Richtig, richtig gut. Und deshalb bitte ich, dass ihr die Worte, die ich jetzt vorbitte, in kurzen, einfachen Sätzen, dass ihr sie zu eurem Gebet macht, dass ihr sie ganz einfach von Herzen nachsprecht. Ich bete jetzt ein aufrichtiges Gebet zu Gott, dass er uns die Sünden vergibt, dass er uns zu seinem Kind macht. Und bete das einfach von Herzen. Und ich bitte euch alle, das mitzubeten, wer das möchte, aber ich unterstütze alle anderen bitte auch. Lieber Vater im Himmel, ich habe heute Morgen deine Botschaft verstanden. danke dir für deine große Liebe. Ich danke dir, dass du Jesus für mich auf die Erde geschickt hast, um mein Leben zu retten. Mein Leben hat Bedeutung in deinen Augen. Ich bin wertgeachtet in deinen Augen. Ich bin wertgeschätzt im Himmel. Und deshalb will ich Weihnachten feiern. Ganz neu feiern. Und ich lade dich in mein Leben ein. Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich bitte dich um eine komplette Reinigung meines Lebens. Vergib mir alle meine Schuld, alle meine Fehler, alles Böse in meinem Leben. Versöhne mich mit dem Vater. Reinige mich jetzt. Und jetzt wartet einen Moment. Ich tue jetzt das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Umsonst habt ihr es empfangen. Nicht wie die katholische Kirche im Mittelalter mit Ablasshandel Geld dafür genommen. Umsonst habt ihr selbst es empfangen, die Jünger, die Vergebung. Umsonst gebt es auch weiter. Wenn du jetzt aufrichtig zu Gott gebetet hast, im Namen Jesu Christi spreche ich dir zu, als Diener Gottes, deine Sünden sind dir vergeben. Jetzt. Im Namen von Jesus Christus. Und jetzt beten wir weiter. Betet mir wieder nach. Und Jesus, jetzt empfange ich dich. Du kommst in ein sauberes Gefäß. Ich bin gereinigt durch dein Blut, durch dein Opfer am Kreuz. Und jetzt sollst du mein Herr sein. Du hast mich mit dem Vater versöhnt. Und jetzt darf ich zum allmächtigen Gott, mein lieber Vater, sagen. Mein lieber Vater, ich bete dich an. Ich danke dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.